Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, einer der Hauptbetätigungsfelder in der Herzchirurgie ist die Behandlung der koronaren Herzerkrankung. Zusätzlich sind wir auch eine Gefäßchirurgie, deswegen kommen auch sehr viele gefäßchirurgische Patienten an unsere Abteilung und oft auch, wie Kollege Puslusny später kombinierte Eingriffe beschreiben wird. Ja. Die Arteriosklerose ist nach wie vor die Haupttodesursache Nummer 1 in Europa. Über 4 Millionen Menschen sterben an Schlaganfällen oder Herzinfarkten oder davon assoziierten Zusatzerkrankungen. Die Hälfte der Todesfälle, bei Frauen 55%, bei Männern 43%, sind durch diese Krankheiten bedingt. Die Haupterkrankungen sind sicherlich die koronare Herzerkrankung und der Schlaganfall. Und die koronare Herzerkrankung selber ist in Europa für 2 Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Wir sehen hier wieder die Verteilung der einzelnen Krankheiten. Koronare Herzerkrankung, Schlaganfall und andere kardiovaskuläre Erkrankungen hier bei den Männern und bei den Frauen schon über 50% allein durch diese atherosklerotischen Erkrankungen bedingt. Es gibt auch interessanterweise ein starkes West-Ost-Gefälle der Arteriosklerose in Europa. Man sieht vor allem, dass die Mittelmeerländer eine deutlich niedrigere Rate an Arteriosklerose haben und wie Sie alle wissen, hängt das zusammen mit der mediterranen Diät, wie jeder weiß oder jeder wissen sollte, was sicherlich einer der Hauptschutzfaktoren ist, Essen von viel Gemüse, von Fisch, Olivenöl, weniger Salz zu verwenden. Die Eskimos zum Beispiel haben keine Herzerkrankung, weil sie kein tierisches Fett zu sich nehmen und auch kein Salz haben. Richtung Osten ist das Problem, dass die Lebenserwartung als einer der wenigen Ländern der Erde rückläufig ist, bedingt durch die sozialen Zustände und vor allem, weil die Menschen dort sehr, sehr früh schon zum Rauchen anfangen. Für die Therapie der koronaren Herzerkrankung gibt es verschiedene Ansätze. Selbstverständlich geht es einmal darum, dass man die Risikofaktoren vermeidet. Wenn man weiß, dass man zum Beispiel aus einer Familie kommt, wo viele Verwandte Herzinfarkt oder Schlaganfälle erlitten haben, weiß man, dass man, wenn man dann zum Rauchen anfängt, sich quasi damit schon einem extremen Risiko aussetzt. Man kann mit entsprechender Lebensweise, Sport, Vermeidung von Kochsalz in unserem Essen, ist so viel Salz schon drinnen in allen Konserven, dass der Salzstreuer vom Tisch verbannt gehört. Hat man jedoch schon arteriosklerotische Veränderungen, dann muss man natürlich entsprechend medikamentös Cholesterin einstellen, Blutdruck senken etc. Und letztendlich dann in der diagnostischen Schiene, der Kardiologe kommt dann zur Anwendung, wo er den Patienten untersucht und wie wir dann hören werden, auch schon in diesem Bereich durch die perkutane transluminale Koronarangioplastie, also durchs Dilatieren oder durch Stenten, diese Patienten behandeln kann. Ist dies aber nicht möglich, wird der Patient zu einer koronaren Bypass-Operation zugewiesen. Die Behandlung der Arteriosklerose ist niemals eine heilende, wie es auch bei der PAVK oder bei der Karotistenose ist. Es ist eine reine Palliation. Man will einen Infarkt verhindern oder die Durchblutung des restlichen Gewebes des Herzens verbessern. Das hat man auch versucht mit Stammzellentherapie, wo man Herzmuskelzellen gewinnt und ins Herz implantiert, wobei das aber sicherlich noch ein sehr Versuchsstadium ist. Wenn man nun vergleicht die Dilatieren und Stenten mit der Koronarchirurgie, so ist sicherlich klar, dass der aortokoronare Bypass, weil es sich um eine große Operation handelt, natürlich mit einem höheren perioperativen Mortalität verbunden ist, aber große Untersuchungen haben doch gezeigt, dass bereits nach einem Jahr zwischen der PTCA und der Koronar-Bypass-Chirurgie kein Unterschied im Überleben ist. Im Gegenteil, im Langzeitverlauf hat der orthokoronare Bypass einen eindeutigen Vorteil gebracht. Jedoch ist das Problem, dass es natürlich entsprechend teurer ist. Beim Dilatieren, wie Sie hier zum Beispiel ganz klassisch sehen, eine hochgradige Stenose der rechten Kranzarterie, kann der Kardiologe heute mit modernsten Mitteln zum Beispiel ablationieren, wie es heißt, er kann abradieren, er kann den Kalk versuchen aufzulösen, abzusaugen und letztendlich das Gefäß wieder aufbringen, dehnen und damit die entsprechende Durchblutung wiederherstellen. Dies ist aber nicht immer möglich, weil die Patienten ja nicht immer nur eine so isolierte Stenose haben, sondern oft mehrere hintereinander geschaltete oder diffuse Stenosen haben und dadurch dann letztendlich nur mehr eine Operation in Frage kommt. Wenn wir die Ergebnisse vergleichen, also Dilatation und Stentis bei der Eingefäßerkrankung, wie Sie es hier sehen, so sieht man natürlich, dass die Sterblichkeit beim koronaren Bypass perioperativ deutlich höher ist als bei der Dilatation und beim Stenten, aber bereits hier nach knapp 2 Jahren die Kurven auseinandergehen und der Koronarbypass ein eindeutiges Überlebens im Vergleich zur PTCA bringt. Bei der Zweigefäßerkrankung ist es genauso nach 2 Jahren und besonders deutlich, was die Domäne der Chirurgie letztendlich ist, ist die Dreigefäßer- oder Mehrgefäßerkrankungen, wo man sieht, dass bereits nach wenigen Monaten eine deutliche Verbesserung über Leben der Koronar-Bypass-operierten Patienten im Vergleich zu den gestenteten oder dilatierten Patienten der Fall ist. Warum ist das so? Weil ein Patient, der Koronar gestentet oder dilatiert wurde, Reinterventionen notwendig hat. Ja? Der muss regelmäßig die Koronaren untersuchen lassen, ob die Stents zum Beispiel sich verändern, trotz auch dieser Drug-Eluting-Stents, also dieser Stents, die ein bestimmtes Medikament abgeben, dass sie weniger schnell zugeben, haben sie eine deutlich höhere Reinterventionsrate und auch Komplikationsrate, weil auch eine Herzkatheteruntersuchung nicht ganz komplikationsfrei ist. Wenn wir uns jetzt die älteren Patienten anschauen, die natürlich, weil das Lebensalter steigt, deutlich zunehmen, kommen natürlich auch wesentlich viel ältere Patienten zur Koronar-Bypass-Operation. Was erwarten wir uns jetzt, wie der Dozent Waldenberger schon gesagt hat, von einem sogenannten alten Koronarpatienten? Wir erwarten uns einen körperlich gebrechlichen, immobilen Patienten, der vermutlich schon länger eine Herzerkrankung hat. Er hat vielleicht schon mehrere Myokardinfarkte hinter sich und er hat seine Risikofaktoren schon deutlich länger akkumuliert. Und wir erwarten uns, dass er deutlich mehr Zusatzkrankheiten hat. Wie schaut jedoch die Realität in Wirklichkeit aus? In einer großen angelegten europäischen Studie ist herausgekommen, der ältere Koronarpatient, sprich über 70 Jahre, es handelt sich um mehr Frauen. Interessanterweise haben die älteren Koronarpatienten geringere Lipid- und Cholesterinwerte. Sie sind deutlich weniger Raucher und sie haben eine deutlich niedere Familienanamnese. Warum? Weil sie natürlich mit all diesen Risikofaktoren bereits viel früher atherosklerotisch krank geworden wären. Hätten sie auch noch die positive Familienanamnese etc. Sie zeigen die älteren Patienten keinen Unterschied in der Inzidenz an einer peripheren Arterienverschlusskrankheit, Diabetes mellitus, Myokardinfarkt oder COPD, ist in dieser Studie kein Unterschied gewesen. Das Einzige, was war, sie hatten eine deutlich schlechtere Ventrikelfunktion. Da die Lebenserwartung deutlich steigt, bis zum Jahr 2020 gibt es nach verschiedenen Studien 24-64% deutlich ältere Menschen, was natürlich auch mit einer gleichgehenden höheren Notwendigkeit des Koronar-Bypass, der Koronar-Bypass-Operation einhergeht. Deswegen ist letztendlich das Gesundheitssystem und der Staat dafür verantwortlich, entsprechende Kapazitäten zu schaffen. Die Zahl der Reoperationen, die ein noch höheres Problem sind, weil natürlich die Blutung erhöht ist, der Patient kränker ist etc., nimmt entsprechend auch zu. Dramatisch zugenommen hat schon die Corona-Interventionen der Kardiologen und interessanterweise werden trotzdem nach wie vor 60% aller Corona-Angiografien bei vollkommen unauffälligen Koronarien durchgeführt. Die steigende Prävalenz dieses aortokoronaren Bypass bei aber reduziertem ökonomischem Wachstum führt dazu, dass wir als Herzchirurgen oder auch die Kardiologen als behandelnde Ärzte angewiesen werden, kosteneffektiver zu arbeiten. Wie können wir das machen, indem wir die einzelne Operation billiger machen, was sehr schwer ist bei kränkeren Patienten, aber vor allem durch die Spitalsaufenthaltsdauer und vor allem die Verweildauer auf der Intensivstation kann man enorm an den Kosten sparen. Die Sterblichkeit der koronaren Bypass-Operation ist altersabhängig, wie wir es hier sehen. Bei Patienten unter 60 Jahren können wir Gott sei Dank mit einer sehr niedrigen Mortalität arbeiten. Die erwartete Mortalität nach Studien ist ungefähr 1%. Die tatsächlich gesehene Sterblichkeit ist 0,5%, also wir sind besser, als es uns von den Studien her vorgegeben ist. Und Sie sehen, dass über 75 Jahre sich die Sterblichkeit hier fast verfünffacht hat. Die klassische Bypass-Operation wird an der Herz-Lungen-Maschine durchgeführt, wie sie schon seit einigen Jahrzehnten gemacht wird. Und man sieht natürlich, dass entsprechend durch die Kanälierung für die Herz-Lungen-Maschine dieser Eingriff eine Belastung für den Körper ist. Und wenn wir jetzt für den Patienten besser arbeiten, muss man natürlich auch entsprechend weiterentwickeln, um den Patienten Alternativen anzubieten. Wie wir hier sehen, die Anfänge der Herzchirurgie waren nachher sehr heroisch. Eine Mitralklappensprengung am offenen Herzen ohne Herz-Lungen-Maschine. Da wird einfach in das Herz hineingegriffen, die Klappe gesprengt. Dann ist die Herz-Lungen-Maschine erfunden worden, man konnte das Herz stilllegen. Jetzt hat man eine Zeit lang wieder den Weg zurückgegangen und hat begonnen, die Bypässe zum Beispiel ohne Herz-Lungen-Maschine mit entsprechenden Stabilisatoren zu operieren. Man hat kleinere Herz-Lungen-Maschinen-Systeme, um den Eingriff für den Patienten möglichst risikoärmer zu machen. Was haben wir für Möglichkeiten an Gefäßen zu verwenden als Bypässe? Viele Jahrzehnte waren die Venen die Hauptbypässe, wobei man aber jetzt standardmäßig auch beim alten Patienten auf die wichtigste linke Kranzarterie, auf die LAD, immer die Brustwandarterie verwendet, die Arteria mammaria, weil man weiß, dass diese Arterie auf der LAD nach 10 Jahren 99% vollkommen in Ordnung ist. Und wenn die entsprechenden Venen beim Patienten schlecht sind, beim älteren Patienten zu erwarten, vielleicht auch weil man Krampfadern hat etc., dann kann man auf die Armarterie zurückgreifen und in extremen Fällen auch die Magenarterie, damit man dem Patienten entsprechend auch mehrere Bypässe nähen kann, wenn er nicht genug Venen hat. Die chirurgischen Möglichkeiten, um die Operation risikoärmer zu gestalten, überlegen wir uns auch manchmal eine sogenannte inkomplette Revaskularisation, dass wenn wir einen sehr alten Patienten haben, wo wir wissen, eine 3-4-fach-Bypass-Operation wird dieser Patient vielleicht nicht gut durchstehen, haben wir die Möglichkeit, dass wir das am stärksten veränderte Gefäß zum Beispiel nur einen Einfach-Bypass auf die LAD machen und wenn wir uns erwarten, dass er mit diesem Bypass eine entsprechende Lebensqualität hat, damit das Auskommen haben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man den Patienten mit nur einem oder zwei Bypässen versorgt und dann eine gewisse Zeit nach der Operation das restliche Gefäß in einem sogenannten Hybrideingriff aufdehnt. In Zukunft wird es auch sein, dass wir schon haben, einen Hybrid-OP, wo wir angiografieren können und zur gleichen Zeit operieren und stenten können. Man kann die entsprechenden Zugänge verkleinern, man kann ohne Herz-Lungen-Maschine operieren. Und wie ich schon erwähnt habe, wir haben minimalisierte Herz-Lungen-Maschinen, die den Eingriff für den Patienten deutlich weniger belastbar machen. Bis jetzt Standard immer der Zugang durch die Sternotomie. Man kann aber auch Mini-Sternotomien machen, man kann über Thorakotomien operieren und in einigen Fällen auch thorakoskopisch arbeiten. Und damit auch die Operation nicht nur belastungsfreier zu machen, sondern auch vielleicht durch die Spitalsaufenthaltsdauer die Kosten deutlich zu reduzieren. Die Realität der Koronar des Alters ist, wie wir schon gehört haben, dass die Reoperationsrate deutlich zunehmen. Im Vergleich zum nicht alten Patienten bei 70 Jahren gesehen, die Zahl der Notoperationen ist nicht signifikant unterschiedlich. Auch der Bedarf einer herzunterstützenden intraortalen Ballonpumpe, als auch die Anzahl der Bypässe, die der Patient braucht, zwischen jüngeren und älteren Koronarpatienten. Das Einzige, was ein signifikanter Unterschied ist, natürlich die Spitalsaufenthaltsdauer. Ein Patient unter 70 Jahren ist durchschnittlich 10 Tage im Spital, ein über 70-Jähriger 14 Tage. Man kann sich vorstellen, wie 4 Tage, was das für unglaubliche Kostensteigerungen sind. Wenn wir uns jetzt das hohe Alter anschauen, Patienten, die über 80 zur Koronar-Bypass-Operation zugewiesen werden, so sehen wir, dass deutlich signifikant mehr Frauen kommen, weil sie natürlich auch eine Lebenserwartung, eine höhere haben. Mit 80 hat der Mann ja seine Lebenserwartung schon überschritten. Sie haben viel deutlicher ein chronisches Herzversagen, haben zusätzliche kardiovaskuläre Erkrankungen und auch signifikant häufiger atherosklerotische Zusatzerkrankungen des Körpers und deutlich höhere Linkshauptstammstenosen. Also der über 80-jährige Patient ist deutlich zu unterscheiden vom Patienten, der unter 70 ist zum Beispiel. Wir sehen auch, dass die Sterblichkeit des Koronar-Bypasses bei über 80-jährigen Patienten deutlich höher ist im Vergleich zu den unter 80-Jährigen. Doch man sieht auch, dass in den letzten Jahren die Sterblichkeit im Jahr 1996 noch bei 25%, jeder vierte Patient über 80 gestorben ist, ist heute bei knapp unter 10%. Also eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse des alten Patienten. Entsprechend die Schlaganfallrate postoperativ ist auch deutlichst erhöht beim über 80-Jährigen, schwankt von Jahr zu Jahr, aber anders als die Sterblichkeit, die zurücknimmt, nimmt die Schlaganfallsrate bei über 80-Jährigen beim Coronar-Bypass zu, weil die Patienten einfach kränker werden und diese entsprechenden Zusatzerkrankungen haben. Wir haben gehört, dass die Patienten über 80, die zum Bypass kommen, auch eine deutlich schlechtere Herzfunktion haben. Und da gibt es heute ebenso schon Möglichkeiten, wenn es sich dabei um eine Synchronisationsstörung handelt, also dass zum Beispiel durch eine Ventrikelhypertrophie die Erregung des Herzens bis an die linke Seite länger braucht, dann leiden die Patienten enorm drunter. Und man kann heute mit einer sogenannten kardialen Resynchronisationstherapie, das ist ein spezieller Schrittmacher, wo man nicht nur im Vorhof, im rechten Ventrikel, sondern auch auf die linke Seite des Herzens eine Sonde legt, die Funktion des Patienten deutlich verbessern und ihn auch entsprechend in der Lebensqualität zu verbessern. Also das sind alles Möglichkeiten, die wir heute schon haben, um auch einen alten Patienten entsprechend gut mit der Coronar-Bypass-Operation zu versorgen, um ihn entsprechend eine Lebensqualität im Alter auch zu erhalten. Vielen Dank.